Zukunftsorte Berlin. Der Podcast mit Madeleine Dietrich und Steffen Terberl. Hier lernt ihr die Menschen kennen, die an den Berliner Zukunftsorten die Zukunft von morgen schon heute machen.
Willkommen zu Zukunftsorte, der Podcast, in dem wir mit Menschen sprechen, die Innovationen in Berlin gestalten. Heute nehmen wir euch mit an den Zukunftsort Adlershof, Berlins größten Wissenschafts- und Technologiestandort.
Bei uns ist heute zu Gast Dr. Tim Schwar. Ich denke, ich darf du sagen, du bist Mitgründer von Saphia Technologies. Ihr habt den Deep Tech Award gewonnen. Das signalisiert, es geht heute um das Thema Deep Tech, es geht um Life Science. Das heißt schon mal als kurze Warnung, es geht um komplexe Themen. Nicht nur deshalb habt ihr auch Access Forschungstransfer, ein ambitioniertes Förderprogramm bekommen vom Bundesministerium für Wirtschaft. Das ist die Champions League der Förderprogramme, quasi, weil ihr eine besondere Innovation auch umsetzt. Was das genau ist, werden wir heute erfahren.
Ich muss auch gleich mal gucken hier, weil das ist auch ein schönes Wort zum Aussprechen, nämlich ihr entwickelt Schnelltests für Lebensmittelkontaminanten, die gleich mehrere Schadstoffe auf einmal nachweisen können. Total spannend. Ich freue mich da gleich mehr zu erfahren.
Sehr gerne.
Genau, und wir sprechen jetzt von dem Weg von der Forschung in den Markt. Das ist ja auch unser Motto bei den Zukunftsorten. Es geht auch ein bisschen um deinen Lebensweg als Gründer und natürlich auch um das, was Saphia Technologies macht.
Genau, da sind wir eigentlich schon mitten im Thema. Tim, erklär mal jemandem wie mir, der von Biotechnologie, Lebensmitteltechnik nicht so viel Ahnung hat, was genau ihr bei Saphia macht.
Genau, ja, wie du schon richtig gesagt hast, wir haben ein Schnelltestsystem entwickelt für die Lebensmittelsicherheit. Ja, also Lebensmittelsicherheit geht ja uns im Endeffekt alle was an. Ist auch ein Thema, was hochreguliert ist. Ja, da gibt es ganz viele Gesetzgebungen tatsächlich auch in der EU und auch in den meisten anderen Ländern der Welt, die zum Beispiel die Höhe von Schimmelpilzgiften, sogenannten Mykotoxinen, im Essen regulieren. Ja, das heißt, alles, was wir kaufen, muss erstmal frei sein oder muss die Gifte dürfen einen bestimmten Gehalt nicht überschreiten.
Bin ich auch sehr froh drüber als Verbraucher.
Absolut, absolut. Nur ist das für die Unternehmen teilweise sehr kompliziert, das einfach nachzuweisen und oft auch bei gerade so mittelständischen Unternehmen gar nicht möglich, das sozusagen auch intern zu machen. Und das haben wir sozusagen uns als Aufgabe genommen, dann sozusagen ein Schnelltestsystem zu entwickeln, womit dann auch sozusagen die Industrie direkt testen kann, das nicht irgendwie extern gemacht werden muss in Laboren mit komplizierten Methoden. Und wie funktioniert das jetzt? Also biochemisch funktioniert das ganz ähnlich wie die Corona-Schnelltests. Das sind sogenannte antikörperbasierte Tests. Das heißt, Antikörper, das sind so große Nachweismoleküle. Im Corona-Test haben sie jetzt die Viren nachgewiesen. Wir haben jetzt Antikörper, die keine Viren nachweisen, sondern diese Toxine des Schimmels, also Mykotoxine. Und was das Besondere an unserer Technologie ist, dass wir das quasi nicht auf solchen Streifen machen, sondern auf winzig kleinen Partikeln, Mikropartikeln. Und dann und sozusagen das Besondere unserer Technologie ist, dass wir das dadurch parallelisieren können. Ja, also die sind kodiert, die haben sozusagen einen Code, einen Farbcode. Dadurch können wir das parallelisieren und können quasi diese Schnelltests alle nebeneinander machen, in sozusagen verkleinerter Form. Und dadurch können sozusagen Lebensmittelhersteller sehr einfach viele Kontaminanten parallel nachweisen.
Okay, das Besondere ist das Parallele oder wurde es vorher auch sowieso immer extern gemacht, also dass die das jetzt auch in-house machen können, eben mithilfe eurer Tests?
Genau, also es gibt sehr große Unternehmen, die das durchaus auch schon in-house machen mit sehr aufwendigen, teuren Technologien. Es gibt auch wirklich so, die sehen dann auch exakt so aus wie Corona-Tests, die können aber immer nur eins nachweisen, auch nicht sehr genau, also das wird dann, da kriegt man dann nur eine Ja-Nein-Antwort, den kann man dann glauben oder nicht. Also das können Unternehmen auch schon intern machen. Aber gerade bei diesen Mykotoxinen ist es so, der Schimmel bildet nicht nur ein Toxin, sondern es gibt erstmal unterschiedliche Schimmel, die auch unterschiedliche Toxine bilden. Und es ist auch sind auch mehrere von der EU reguliert, sodass wir sagen, das reicht nicht aus oder das, also wissen wir auch sozusagen, sondern man sollte wirklich auf alle regulierten testen. Und das müssen die Unternehmen zurzeit meist noch extern machen, ja. Also, dass sie das an hochspezialisierte Labore herausgeben und dann auch tatsächlich ja ein paar Tage bis Wochen warten müssen, bis sie das Ergebnis bekommen. Und das ist teilweise dann schon zu spät, ja. Also, dann ist es vielleicht schon im Handel und muss dann aufwendig zurückgerufen werden. Und da wollen wir sozusagen einsetzen mit unserer Technologie, dass wir sagen, testet doch direkt bei euch. Es ist einfach, es ist günstig, um dann direkt ein Ergebnis zu haben.
würde ich als Lebensmittelhersteller sofort kaufen, hast mich überzeugt. Aber was sind noch andere, gibt es noch andere Einsatzbereiche, für die eure Technologie relevant ist oder wo ihr euch hin entwickeln wollt?
Genau, also wir wir richten uns auch an die Labore, sagen auch, ihr könnt das machen. Wir haben jetzt auch zum Beispiel, sind im einen Labor im Einsatz, die das benutzen für, um auch für Privatpersonen Heu zu testen, für Pferde. Das ist auch so ein Einsatzgebiet, okay. Hatten wir gar nicht auf dem Schirm.
Hätte ich auch nicht dran gedacht, dass das relevant ist, aber gut.
Und auch tatsächlich einer unserer ersten Kunden ist tatsächlich das IMD hier in Berlin, ein Diagnostiklabor, die diese Mykotoxin-Analytik, also die Schimmelpilzgifte, jetzt auch im Urin nachweisen kann. Also da haben wir sozusagen auch ein Anwendungsgebiet tatsächlich schon in der Diagnostik. Haben wir auch überhaupt nicht in der Entwicklung berücksichtigt. Die kam auf uns zu und meinten, Mensch, da gibt es nichts Vernünftiges für die Urin-Testung. Könnt ihr das irgendwie realisieren? Dann haben wir gesagt, naja, haben wir jetzt noch nie gemessen Urin, probieren wir aus und haben wir sozusagen, hat geklappt und die setzen das jetzt ein in der Routineanalytik. Also man kann jetzt sozusagen zum IMD gehen und sagen, ich möchte mich mal testen lassen auf die Toxine und dann wird das mit unserer Technologie gemacht, ja.
Ah, echt spannende Einsatzbereiche.
Das heißt, es ist ja ein sogenanntes Business-to-Business-Modell, ne, vom Geschäftsmodell her gesehen. Kann man sich das auch so vorstellen, dass man vielleicht irgendwann auch als Verbraucher so einen Schnelltest zu Hause hat? Also bei mir ist ja immer so, Running Gag zu Hause ist, ne? Also Haltbarkeitsdatum ist abgelaufen und wer probiert jetzt den Joghurt, ja? Manchmal geht es gut aus, manchmal nicht, ne? Da wäre so ein Schnelltest auch vielleicht zu Hause mal nicht verkehrt. Oder bin ich da voll am Thema vorbei?
Ist jetzt vielleicht auch, geht ins Detail dann, aber oft, wenn es dann so um verdorbene Lebensmittel im Privathaushalt geht, dann geht es oft um mikrobiologische, ja, also da kann auch Schimmel passieren, das ist dann aber oft ein mikrobiologisches Problem. Der kann dann auch Toxine bilden, aber also wenn das dann soweit ist, dass der dann schon massiv Toxine gebildet hat, dann ja, also dann sieht man das, glaube ich, auch, aber dann sollte man das auf jeden Fall nicht mehr essen. Also viele Toxine treten auch gar nicht, also es gibt welche, die sogenannte Lagerschimmel sind, die dann auch bei der Lagerung auftreten, aber viele betreffen zum Beispiel auch schon Getreide auf dem Feld. Also das passiert dann schon viel früher. Das heißt, das ist wirklich eine Sache der Industrie. Also und auch von dem System her, es ist ein Schnelltestsystem, aber man braucht trotzdem einen gewissen materiellen, auch Investitionen sozusagen, eine gewisse Struktur, Infrastruktur braucht man dafür auch, so dass es sich tatsächlich für die Privatanwendung eigentlich nicht
Aber in dem Bereich dann eher Futtermittelindustrie vielleicht, ne? Das ist dann.
Genau, Futtermittelindustrie ist auch ein Riesenkundensegment, was wir jetzt angehen werden, genau, ja.
Super, also man merkt, du bist schon richtig drin, du bist Unternehmer, ne? Aber noch gar nicht so lange, weil man merkt ja auch, du bist ja gleichzeitig Wissenschaftler, da hat ja irgendwie so ein Transformationsprozess stattgefunden oder vielleicht findet er auch noch statt. Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, Unternehmen zu gründen oder war es gar nicht du, war es einer deiner Kommilitonen damals? Kannst du noch mal ein bisschen was erzählen von dem Beginn des Ganzen? Wie seid ihr drauf gekommen?
Genau, also die grundlegende Technologie, was ich auch gesagt habe, dieses parallelisierte Messen auf diesen Mikropartikeln, das ist tatsächlich eine Technologie, die mein Mitgründer Peter Karl in seiner Doktorarbeit entwickelt hat. Und er kam dann irgendwie auch mal eines Tages, also wir haben beide an der Bundesanstalt für Materialforschung in Adlershof promoviert. Mhm. Ich hatte auf einem ganz anderen Thema promoviert und der kam dann irgendwie zu mir und meinte so, ja, kannst du dir das vorstellen? Kannst du dir vorstellen, dass wir das irgendwie, dass man daraus ein Produkt entwickeln kann? Und ich so, ja, lass mal gucken. Und dann haben wir uns mit einem anderen Gründer unterhalten und der hat uns so ein bisschen Mut gemacht und meinte, ja, schaut mal. Dann auch so eine typische Gründungsgeschichte. Er hatte das ursprünglich für so, ja, Medikamentenrückstände in Abwasser gemacht. Dann haben wir gedacht, na geil, haben wir das erste Produkt. Das hat er ja schon quasi, das funktioniert schon, das ist schon veröffentlicht. Stellte sich raus, dafür gibt es keinen Markt. Also
jetzt zunehmend, glaube ich schon. Aber
genau, zunehmend. Also das haben wir auch im Blick, ob wir das vielleicht wieder mal sozusagen rausholen aus der Schublade und da ein neues Produkt machen. Aber damals zumindest haben wir uns dann mit Wasserwerken unterhalten, Laboren und die meinten so, ja, testen wir vielleicht dreimal im Jahr. Und dann dachten wir, na gut, da gibt es keinen Markt. Und dann haben wir halt geguckt, na, wo gibt es ein ähnliches Anwendungsgebiet, wo man sozusagen viele Substanzen parallel nachweisen kann. und sind dann halt auf die Lebensmittel gekommen. Das heißt, da haben wir unseren ersten sogenannten Pivot gemacht, ja. Also das ist vielleicht auch was unternehmerisch so wichtig ist, immer zu gucken, wo ist tatsächlich der Markt, ne? Also genau, also so ist die Idee gekommen. Und dann haben wir 2 Jahre lang noch das tatsächlich entwickelt. Also ich bin ja, wie ihr meintet, ja auch Chemiker sozusagen von der Ausbildung her. Und dann haben wir das so in einem Team von 4 Personen damals zusammen entwickelt. Und dann hatte sich eigentlich das so auch rauskristallisiert, aber eher auch aus dem Tun heraus, dass mein Mitgründer, der ja das auch ursprünglich entwickelt hat, eigentlich bei uns vor allem die Forschung und Entwicklung, was ja für uns als Technologie-Startup natürlich auch das Kerngeschäft ist, die Forschung und Entwicklung verantwortet. Und ich dann eher in den Business-Part gekommen bin. Also, dass ich im Labor stehe, ist mittlerweile sehr selten, und das ist aber auch eine Rolle, die ich sehr gut finde. Also das ist tatsächlich was, wo ich reingewachsen bin, was ich mir gar nicht so vorgenommen habe, sondern was tatsächlich so gekommen ist. Also und auch gerade auch, was ja auch auf der Business-Seite den Vertrieb angeht, dass man da sozusagen auch ein fundamentales technisches Verständnis hat, ist, glaube ich, auch wichtig.
Ja. Und das heißt, du hast ja wirklich den Wechsel jetzt gemacht, ne, vom Labor dann auch sozusagen zum Teil auch in den Vertrieb, ne? Also da war Transformation schon das richtige Stichwort. War das geplant? War das von vornherein auch so eine Motivation von dir? Oder war das einfach zwangsweise notwendig, weil es kein anderer machen wollte?
Ja, also genau. Auch das, ja. Also das ist natürlich, das Vertriebsthema ist auch so gerade aus dem Technischen so was Leidliches, ne? Aber hat mir Spaß gemacht, eigentlich auch das mit Kunden auch frühzeitig zu diskutieren. Am Anfang haben wir es auch noch so gemacht, dass sozusagen Peter und ich, mein Mitgründer, beide immer in den Kundengesprächen mit drin sitzen, macht er heute auch immer noch mal, was auch wichtig ist bei so einer Produktentwicklung, ja, also das ist auch vielleicht das, was ich allen TechnologiegründerInnen sehr ans Herz legen sollte, unterhaltet euch frühzeitig mit Kunden und nehmt auch immer eure Technikleute mit rein, ja, also damit die auch verstehen, was wirklich da gemacht wird. Genau, aber das ist tatsächlich ein Wechsel, der war so nicht geplant. Also das hat sich dann ergeben, aber das sehe ich tatsächlich in relativ vielen Teams, dass das eher sich dann auch organisch entwickelt, ja.
Und vermisst du das Labor oder sagst du jetzt, nee, ich bin total gern Geschäftsführer, ja, und
genau,
was macht dir da am meisten Spaß?
Ja, also nein, also das Labor vermisse ich nicht, also ich genieße es noch, auch sozusagen technische Sachen zu diskutieren. Also wir haben immer ein sozusagen Montags-Meeting, wo wir auch mal so die technischen Abläufe im Labor koordinieren und so. Und das finde ich immer noch schön, mich da auch auszutauschen und da auch sozusagen wirklich mit eingebunden, dass ich überall mit eingebunden werde. Auch bestimmte technische Herausforderungen diskutiert immer mein Mitgründer auch noch mit mir. Das finde ich auch sehr gut. Aber wirklich im Labor zu stehen, vermisse ich, ehrlich gesagt, nicht. Und also das, so dieses auch sozusagen das große Ganze zu koordinieren, das macht wirklich Spaß. Also das ist, also wirklich dieses Business aufzubauen, auch also mit allen Mühen, die man hat, ne, also so Finanzierung natürlich, muss gucken immer, dass auch alle Mitarbeitenden irgendwie bezahlt werden, Finanzierungsrunden machen und so, und Vertrieb, Kunden, das ist natürlich immer alles sehr viel, aber natürlich hat man, glaube ich, selten die Chance, in einem Job mal etwas sozusagen so ganzheitlich zu betrachten.
Alle Bereiche, genau. Ne? Anzufassen und zu entwickeln.
Ja, und das macht wirklich viel Spaß. Und ich mache das auch, also die Geschäftsführung teile ich mir auch mit meinem Mitgründer noch, auch wenn ich mehr sozusagen im Business sozusagen, Business Development und so auch das verantworte vor allem, aber wir teilen uns das auch noch, dass wir auch wichtige Entscheidungen mal zusammentreffen. Ne? Also das mache ich jetzt auch nicht sozusagen alleine. Und das ist auch gut, immer jemanden auch an der Seite zu haben. Auch jemanden, auf den man sich immer verlassen kann. Also, ja.
Die Firma ist, glaube ich, schon gegründet, ne?
Ja.
Seit eine GmbH. Habt ihr Investoren schon in der Firma?
Ja, also wir sind schon 22 gegründet. Also wir haben 2020 mit dem Forschungstransfer angefangen. Da waren wir ja noch Teil der BAM. Und 22 haben wir uns dann ausgegründet. Wir haben uns am Anfang auch noch durch Förderungen und die ersten Umsätze finanziert und haben letztes Jahr eine Finanzierungsrunde gemacht mit Business Angeln, also so Privatinvestoren. Auch es gibt ja hier in Berlin auch den Business Angel Club Berlin-Brandenburg. Da haben wir ein sehr schönes Netzwerk mit Investoren aufgebaut, die auch bei uns investiert haben, und das funktioniert auch sehr gut. Also das ist ein sehr guter Austausch, also teilweise auch wirklich mit Investoren, mit Branchenerfahrungen, und das hat unserem Business auch nochmal wirklich geholfen. Ja.
Jetzt sitzt ihr ja aktuell in Adlershof. Ich denke, das ist auch naheliegend. Ihr habt ja aus der BAM gegründet. Die BAM hat da einen Sitz, ne? Neben Lichterfelde ist Adlershof der zweite Sitz der BAM. Ihr habt da geforscht, ihr könnt auch Labore nutzen. Irgendwann natürlich gibt es auch so einen Cut, ne? Und du hast mir im Vorgespräch auch erzählt, für euch wäre es schon wichtig, auch in Adlershof bleiben zu können, ne? Warum ist denn Adlershof für euch ein guter, wichtiger Standort?
Also es ist vor allem für uns wirklich ein Faktor, dass die BAM sozusagen, also das Institut, wo wir uns ausgegründet haben, auch noch so nah ist. Also zurzeit haben wir auch noch ein gemeinsames Kooperationsprojekt, ein Profitprojekt von der IBB, wo wir beide auch als Partner, also die BAM und Saphir sozusagen als Partner drin sind. Da ist die Nähe auch zumindest zurzeit noch super wichtig. Und dann sind wir natürlich in Adlershof auch wirklich gut vernetzt. Also da haben wir viele also Peter und ich haben da auch sogar schon Chemie studiert an der HU damals noch. Also wir haben da einfach auch ein gutes Netz in Adlershof. So,
ja. Ihr seid ja ein Life Science Unternehmen, ne? Das setzt wahrscheinlich auch voraus, dass ihr weiterhin auch Forschung und Entwicklung braucht und deswegen auch die Nähe dann zu BAM wichtig ist. Ja. Weil das ist jetzt kein Transfer, der dann abgeschlossen ist, sondern wahrscheinlich wird es eine dauerhafte Zusammenarbeit auch geben.
Ja, also genau, also das würden wir uns auch wünschen in gewissen Teilen. Also es ist natürlich mit einer Bundesbehörde und Startup, da gibt es manchmal Reibereien, das ist, glaube ich, normal. Auch in so den Vorstellungen von bestimmten Prozessen und auch in der Vorstellung von der Länge von bestimmten Prozessen. Aber bisher, denke ich mal, haben wir da immer eine ganz gute Lösung gefunden. Ja,
ja, das ist der klassische Konflikt, ne, zwischen den Erwartungen, die Wirtschaft hat. Ja. Und den Erwartungen, die Wissenschaft hat. Jetzt kommt immer von der anderen Seite quasi.
Ja.
Das ist ja auch nochmal ganz spannend, ja. Auch da mal den Wechsel zu haben, ne?
Ja,
und aus Unternehmenssicht drauf zu gucken.
Ja, ja. Aber es ist nicht, also es ist, ja, es ist teilweise auch sozusagen ein Konflikt zwischen Forschung und Wirtschaft, aber auch so bestimmte Verwaltungsprozesse. Das ist, glaube ich, auch so ein Ding, ja.
Da wollen wir jetzt nicht tiefer einsteigen.
Naja, ist aber eine schöne Überleitung zu den Hürden oder überhaupt so zu den Herausforderungen, die ihr vielleicht hattet, weil ihr ja gerade als Technologie-Startup ist der Weg, glaube ich, aus dem Labor in die Wirtschaft nicht immer ganz einfach. Es gibt so ein paar, natürlich, ne, haben wir ja gerade schon ein bisschen gehört, du brauchst jemanden, der halt auch Lust hat auf Business, der das ganzheitlich aufbauen kann. Hast du wahrscheinlich auch die ein oder andere technische oder regulatorische Herausforderung. Was waren da so bisher so der größte Brocken, vor dem ihr gestanden habt?
Tatsächlich ist Finanzierung ein Riesenthema. Also wir haben, wie gesagt, wir hatten noch Förderung. Ich meine, das ist erstmal was wirklich in Deutschland hervorragend ist. Auch das ist manchmal mit unglaublichen Verwaltungshürden belegt. Das sind die Förderungen, aber zumindest gibt's sie sozusagen, wo man sich auch als gerade Technologie-Startup mit für eine gewisse Zeit ja auch finanzieren kann. Aber gerade nachdem auch sozusagen Angriffskrieg gegen die Ukraine hat sich sozusagen die ganze Finanzierungslandschaft so ein bisschen geändert. Und da sind wir leider gerade so hingekommen. Also es gab ja noch während Corona ja diesen Investitionsboom, ja, dass alle ihr Geld irgendwie loswerden mussten, dann investiert haben. Jetzt auch nicht so krass, aber es gab auf jeden Fall eine andere Landschaft, eine andere Finanzierungslandschaft. Und das merkten wir dann schon, als wir die erste Finanzierungsrunde machen wollten, dass das schwierig ist. Also da waren wir auch mit einem Venture-Fonds erst auch länger im Gespräch. Die haben uns dann doch, also leider dann sozusagen erstmal nicht finanziert. Haben wir dann eine sehr gute Lösung mit Business Angel gefunden, wo wir sehr glücklich sind. Also im Endeffekt sagen wir, es hätte nicht besser laufen können, aber das war schon ein Weg, der durchaus
holprig war
und wo wir auch zwischendurch dachten, naja, mal gucken, wie wir nächsten Monat noch die Gelder finanzieren können. Ja.
Gab es da so einen Moment, wo ihr am liebsten aufgegeben hättet oder was so, wo ihr gesagt habt, so, dass jetzt wird es ganz schön viel oder beziehungsweise Hast du da auch so einen oder anderen Tipp vielleicht für angehende Gründer, wo du sagst so, das kann ich euch nochmal mit auf den Weg geben, gerade wenn ihr vor solchen Herausforderungen steht?
Ja, also es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich hatte nicht ein paar schlaflose Nächte. Aber es ist manchmal auch dieses Augen zu und es muss irgendwie weitergehen. Und wenn es nicht weitergeht, dann okay, dann kümmere ich mich darum, wenn es soweit ist. Mhm. Aber es ist schon eine gewisse, man braucht schon eine gewisse Resilienz gegen Stress. Wenn man sagt so, Gott, ich weiß nicht, wie ich in einem halben Jahr die Gehälter bezahlen soll, wenn man merkt, also dass das einem zu schaffen macht, dann sollte man vielleicht nicht gründen, weil das ist so eine Situation, vor der steht man sozusagen häufiger.
Vor allem wahrscheinlich nicht mit einem halben Jahr Ausblick, sondern ich weiß nicht, wie es im nächsten Monat weitergeht.
Ja, genau, das wollte ich sagen. Also dieser nächste Monat, das sollte nicht so oft passieren, weil das ist dann schon, aber dass man sozusagen auch nicht weiß, wie, oder dass man nicht 100% weiß, wie es Ende des Jahres aussieht oder so, das hat man dann schon öfter und da sollte man eine Resilienz haben einfach und auch so einen, auch einen Willen dann weiterzumachen. Also ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist dann zu sagen, ja, Gott, das ist alles so viel, ich höre jetzt auf, so, sondern sagen, wir machen jetzt einfach weiter und dann müssen wir gucken. Oder auch wenn technisch was nicht funktioniert, dann muss man sagen, okay, das ist so, dann müssen wir jetzt einfach überlegen, wie geht's weiter. Oder man merkt, man hat was entwickelt, was die Kunden nicht wollen. Dann muss man sagen, okay, blöd, aber wie können wir es besser machen? Wie können wir das sozusagen auch das, was wir haben, vielleicht so umbauen, dass der Kunde das möchte? Also da gibt's einfach, man muss immer gucken, wie man das Beste aus der Situation macht und nicht in Stress verfallen, sondern ruhig bleiben und dann einfach irgendwie weitermachen.
Also große Resilienz haben, finde ich mal. Ja. Sehr schönen Tipp dann nochmal zum Mitgeben für die nächsten Gründer.
Ja, jetzt hast du anfangs gesagt, ne, das war, glaube ich, mit der Idee so ein bisschen generisch, Doktorarbeit, ne, dann sieht man, okay, da gibt es vielleicht einen Markt für, ne, also man stolpert da so ein bisschen rein, ja, aber man entwickelt vielleicht ja auch eine Vision, wo man hin möchte in 10 Jahren. Und das ist ja auch ein Thema mit Impact, muss man ja sagen. Mhm. Also ihr könnt ja wirklich die Welt ein bisschen besser machen dadurch. Wo seht ihr euch in 10 Jahren? Also irgendwo als kleines Analytiklabor oder wollt ihr das groß machen?
Also das Ziel ist es absolut, das groß zu machen. Also auch genau, wo wir über Impact reden, vielleicht das auch, habe ich noch gar nicht so beleuchtet. Also jetzt habe ich mich ja sehr auf die sozusagen vielleicht deutsche Lebensmittelindustrie konzentriert. Aber diese ganzen Mykotoxine sind in der EU hochreguliert. Aber sagen wir mal, es ist schon lange keiner mehr dran gestorben, auch aufgrund der Regulierung. Wo es aber immer noch dazu kommt, dass Leute dran sterben, ist halt in Afrika. Weil da wirklich, also diese teuren Technologien, die sich auch vielleicht die deutsche oder die europäische Lebensmittelindustrie leisten kann, gibt's da einfach nicht. Und auch die klimatischen Bedingungen sind in Afrika noch viel besser für Schimmel, also viel schlechter sozusagen für die Sicherheit von Lebensmitteln. Und ein Ziel ist auch definitiv, das so weiterzuentwickeln, dass man auch sozusagen auch in den sagen Ländern des globalen Südens auch eine Technologie anbieten kann, die auch da wirklich helfen kann, sozusagen auch die Sicherheit der Lebensmittel zu gewährleisten und da auch wirklich hinzugehen. Also das ist einmal so impactmäßig das, was wir...
Oh, da habe ich noch eine Frage, ich finde das total spannend, aber was brauchen die dann da? Also ist das eher so, dass ihr das dahin entwickeln müsst, dass die nicht so eine technische Ausstattung mehr brauchen, um das durchzuführen, dass es halt kostengünstiger wird? Das ist die Hürde wahrscheinlich.
Also es muss noch günstiger werden und es muss noch einfacher werden, okay. Was von der grundsätzlichen Technologie möglich ist, also das da sind wir überzeugt von oder das wissen wir. Es muss halt vom sozusagen auch instrumentellen Aufwand einfacher werden, ja, dass das ungünstiger, dass das wirklich da getestet werden kann. Aber auch neben Afrika wollen wir natürlich auch international expandieren. Also wir wissen, dass das auch der chinesische Markt jetzt total auch in die Richtung schaut. Also da war Lebensmittelsicherheit ganz lange kein Thema. Dann hatten sie ja riesige Skandale. Also und da wird auch sozusagen das Thema Schimmelpilzgifte, Mykotoxine wird ein Riesending werden. Und wir wollen auch noch das Ganze auch noch darüber hinaus auch in die Allergene zum Beispiel reingehen, sodass wir auch den Markt sozusagen vergrößern. Und wir wollen kein kleines Analytiklabor sein. Also wir selber analysieren ja auch nicht, sondern wir verkaufen das System ja sozusagen an Industrie oder Labore. Und das wollen wir schon auf ein nächstes Level heben. Ja, also dass wir da auch internationalen Anbieter sind, der durchaus auch mit den Großen dann irgendwann mithalten kann. Ja.
Ich mich nicht.
Ja, was ich genial finde, ist ja quasi, ihr habt ein Thema entdeckt, ne, was auf jeden Fall ein Wachstumsmarkt bleibt. Wir werden immer mehr Menschen haben, logischerweise immer mehr Lebensmittel. Und das Kontaminationsthema, das bleibt ja.
Ne? Ja, so. Ja. Und auch ein Thema, was mit dem Klimawandel, ich habe gesagt, Afrika ist sozusagen vom Klima her sozusagen besser für Schimmel, aber es wird immer wärmer und teilweise auch feuchter sozusagen hier in Europa und auch bestimmte Toxine sind lange, waren die nur ein Problem von den südeuropäischen Ländern und wir sehen, dass es jetzt auch immer mehr nach Deutschland kommt, okay, auch durch den Klimawandel. Das heißt, es wird bei uns ein dringenderes Thema und es wird halt auch den, also sozusagen Märkten wie China, wie gesagt, da ist eher die Awareness, die steigt, genau. Ja.
Mir fiel noch so ein, Trinkwasser, ist das auch ein Thema für euch? Weil Trinkwasser, glaube ich, natürlich gerade in diesem Bereich ein Riesenthema ist weltweit, ne?
Genau, aber auch beim Trinkwasser ist es mehr auch das Mikrobiologische, okay, also da sind es eher Kontaminationen mit Listerien oder so, also Bakterien, als Toxine. Wie gesagt, wir sind ja in diesem Abwasserthema eher gewesen bei diesen sogenannten anthropogenen Markern, das heißt Medikamentenrückständen oder Fäkalmarkern. Da haben wir was in der Schublade, da gibt es jetzt auch neue EU-Regulationen. Das heißt, da kann es auch sein, dass wir dann auf der Seite in den Markt gehen, aber das ist dann eher ein Abwasserthema oder ein theoretisch auch Frischwasserthema, weil man sieht auch, wie gut sozusagen das Wasser quasi aufbereitet wurde, ja.
Stichwort Regulation, du hast es gerade selber gebracht. Hilft euch Regulation? Behindert es euch? Was wünscht ihr euch vielleicht auch von der Politik und Verwaltung?
Es kommt drauf an, also mehr Regulation im Sinne von Lebensmittelsicherheit hilft uns natürlich, ne? Umso mehr reguliert ist, umso mehr muss gemessen werden. Das heißt, das ergibt auch, also dadurch ergibt sich unser Markt. Das auf der einen Seite. Die andere Seite sind natürlich die bürokratischen Hürden, die man so als Unternehmen hat in Deutschland. Und sagen wir mal, um ein Unternehmen zu gründen, das ist schon ein bisschen irre, was man da braucht und was man da, durch welche Reifen man da springen muss und so. Und das ist schon, also ich finde, das ist immer so ein politisches Buzzword. Wir müssen die Bürokratie abbauen. Ich glaube, dass die Bürokratie selber nicht so das Problem ist, sondern eher, wie wir damit sozusagen umgehen. Also es ist so, wenn ein Amt, muss ich bei 10 Ämtern irgendeine Nummer einreichen? Die können ja auch einfach miteinander reden. Also es ist eher, glaube ich, eine Frage der Organisation als eine Frage der
des Datenteilens.
Ja, genau, aber das ist, also und da denke ich mal, da müssen wir was tun, sonst kommen wir nicht voran. Also wir brauchen mehr Gründungen, wir brauchen mehr, also gerade auch aus der Wissenschaft, also ich glaube, ich weiß nicht, war das, glaube ich, Ursula von der Leyen, die mal meinte, ja, Deutschland ist sehr gut da drin, Geld in Wissenschaft zu investieren, aber wenig gut da drin, sozusagen Geld aus Wissenschaft zu generieren, ja, wo die Amerikaner zumindest besser waren, da wirklich aus den Universitäten Firmen zu gründen, da ist Deutschland einfach noch zu schlecht und das ist, denke ich mal, auch ein bisschen und liegt auch ein bisschen an unserer Mentalität, aber andersrum ist es halt auch einfach kein schöner Prozess, eine Firma in Deutschland zu gründen und da müssen wir irgendwas machen.
Ja, ja. Umso dankbarer bin ich auch, dass es Leute wie dich, wie euch gibt, ne, weil ihr habt ja sicherlich auch Vorbildcharakter. Und gerade wenn die Vision irgendwann Realität werden sollte, natürlich dann auch viele Nachahmer hoffentlich, ne? Ich weiß auch, dass sowas in der Wissenschaftseinrichtung auch durchaus Aufmerksamkeit erfährt und ihr dann hoffentlich auch mit eurer Gründung dann Vorbild sein werdet.
Das hoffe ich, ja.
Ja.
Ihr habt großes Vor, wie ich auch gerade, also wir haben Lebensmittelindustrie, Abwasser ist ein Thema, da kommen neue Regularien. Global gibt es tatsächlich einen Anstieg von Toxinen. Ich glaube, ich habe auch gerade gelesen, dass im Reis das irgendwie zum kritischen Thema wurde, was ja auch so ein Grundnahrungsmittel ist.
Ja.
Aber jetzt mal so auf euch bezogen. Was sind denn eure ganz konkreten nächsten Schritte? Was sind so eure Meilensteine, die ihr euch vorgenommen habt, was ihr jetzt demnächst so erreichen wollt?
Genau, also die ersten Produkte, die wir entwickelt haben, sind so vor allem für den Getreidebereich, Nüsse, Gewürze. Also der nächste große Markt, den wir angehen, ist Säfte. Das ist ein Riesending. Okay. Da gibt es auch ein Toxin, was wirklich ganz schwer auch bisher mit den bestehenden Methoden nachzuweisen ist. Da haben wir schon Anfragen von großen Saftherstellern, die sagen so bitte morgen. Wir sagen, okay, wir müssen erstmal nochmal ins Labor gehen und das entwickeln. Also das heißt einfach da neue Märkte zu erschließen, ist unsere sozusagen inhaltlich von den Anwendungen her, aber auch gerade auch die Internationalisierung. Also da haben wir auch einen Partner, mit dem wir zusammenarbeiten, mit dem wir das jetzt auch sozusagen vorantreiben wollen. Und genau, also einfach den Kundengewinn ist jetzt das sozusagen das größte Ziel neben den natürlich technologischen Weiterentwicklungen, ja.
Und gibt es irgendwas, was der Standort so Berlin oder auch Adlershof noch für euch tun kann, wo ihr sagt, so das würde uns noch helfen? Ich habe vorhin, glaube ich, schon gehört, so Laborkapazitäten sind so ein Thema.
Genau, also jetzt dürfen wir ja noch von der BAM die Labore mieten. Also wir kriegen die auch nicht geschenkt, sondern wir mieten die auch zu sozusagen üblichen Preisen. Das ist aber perspektivisch zu klein. Also da sozusagen auch größere Laborkapazitäten auch, gerade wenn wir jetzt so skalieren, wie man es nennt, ja, also die Produktion jetzt wirklich hochfahren, dass wir da auch produzieren können. Das wäre sozusagen, also das machen wir auch alles in-house. Also da Kapazitäten, das ist auf definitiv, Räume ist so ein Riesending. Genau, also ich meine, Personal ist natürlich auch immer das große Thema so. Also wir haben jetzt auch neu angestellt Anfang des Jahres. Ich meine, da ist Berlin ein guter Ort, also auch ein guter Ort, um kluge Köpfe auch gerade von den Universitäten zu bekommen. Hier wird viel ausgebildet, das ist super. Und das muss so bleiben, ja. Also das ist auch was, weil, was ich auch höre, teilweise in den Naturwissenschaften brechen auch die StudienanfängerInnen ein. Und das werden wir dann auch spüren. Und das würden wir uns wünschen, dass das eigentlich Berlin auch in der Ausbildung von Fachkräften auch da sozusagen auch an der Spitze bleibt und das nicht nachlässt, ja. Auch die Finanzierung der Unis ist ja durchaus auch mal ein Thema. Ja.
Ja, ich glaube, es ist auch wichtig, dass es dann, ich habe eben über Vorbilder gesprochen, ne, auch Vorbilder gibt, sozusagen für den Beruf des Chemikers, der Chemikerin, und auch aufgezeigt wird, das kann ja auch ein Weg sein, ein eigenes Unternehmen zu gründen, mit dem man dann auch die Welt wieder bewegen kann, verbessern kann. Das muss ja auch Studierende motivieren, oder? Chemie dann zu studieren.
Total, also das muss man wirklich sagen, das ist was, also ich habe viel im Chemiestudium gelernt, also es ist ja wirklich auch kein so einfaches Studium, aber so, also man wird eigentlich erstmal dafür ausgebildet, Doktorand zu sein. Ja, und vielleicht muss man da auch nochmal, also vielleicht hat das auch schon stattgefunden. Ich meine, das ist auch schon jetzt fast 10 Jahre her, schon über 10 Jahre her, dass ich meinen Master da abgeschlossen habe an der Uni. Das wäre mal auch meine Hoffnung, dass da so ein bisschen auch so ein Wirtschaftsaspekt reingebracht wird. Ne? Muss jetzt nicht jeder BWL studieren, das ist, glaube ich, nicht nötig.
Oder so eine tolle Kombi finden, wie bei euch, dass einer Lust hat auf das BWL und
auf
diese Themen und der andere halt weiter im Labor bleibt.
Ja, auch ich halte das gar nicht so sinnvoll, dass man da vielleicht jetzt, keine Ahnung, Buchhaltung für einen Anfänger jetzt bei den Chemikern macht. Das halte ich, glaube ich, nicht so für sinnvoll. Aber so, ich war auch jetzt diese Woche auch in Adlershof bei so einer Summer School für Schüler. Die waren, weiß ich nicht, wie alt waren die, 12, 15, irgendwie dazwischen. Ich glaube, ich war wirklich auch eine relativ breite. Und die haben halt so wirklich 3 Tage lang ein Projekt entwickelt. Da war viel Quatsch dabei, aber das ist ja egal. Also ich meine, die einfach mal sich damit auseinanderzusetzen, ich habe eine Idee, also erstmal eine Idee zu entwickeln und dann wirklich das zum Markt zu, oder wie kann ich sowas sozusagen zum Markt bringen, einfach sich damit mal auseinanderzusetzen, und das waren Schüler. Mhm. Und das einfach auch mal vielleicht in der Uni zu machen, so Projekte wie mache ich das sozusagen, dass man eine Idee, die man vielleicht auch im Labor entwickelt hat, zu einem Produkt machen könnte, ne? Kann man ja rein sozusagen als Planspiel machen.
Aber ich würde sagen, sowas wie die Schülerfirma dann für die Hochschulen.
Genau, sowas fände ich sehr sinnvoll. Also ich kenne auch einige, die BWL studiert haben, sozusagen in meinem engeren Umfeld, und die machen das halt, ne? Also da gibt es halt viele Planspiele auch, und das finde ich sehr cool, und sowas würde ich mir auch mal wünschen für sozusagen die Naturwissenschaftler.
Ja. Es gibt ja GreenChem, ne? Sagt ihr das was? Seid ihr da selber aktiv? Weil es ging ja gerade um die Frage, wie können wir stärker auch in die Hochschulen hinein. Mhm. Also an der Stelle ein bisschen Werbung auch für GreenChem, ne? Okay. Das ist ein Zusammenschluss auch der Universitäten, HU, TU, FU Berlin an den verschiedenen Zukunftsorten, die explizit sich kümmern um das Thema grüne Chemie und um das Thema Transfer aus der grünen Chemie in die Anwendung. Ich glaube, da liegt jetzt auch eine Chance. Ne? Ja. Die Chemie ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, immer noch sehr stark erdölbasiert. Wird sich jetzt logischerweise transformieren müssen. Und das ist natürlich wieder so das nächste sogenannte Window for Opportunity für unsere deutsche Wirtschaft, zu sagen, so, wir sind ein traditioneller Chemiestandort, wir gehen da jetzt rein in die grüne Chemie. Ja. Würdest du das auch so sehen, dass da eigentlich eine Riesenchance jetzt auch für den Standort Deutschland ist?
Also total, und wir müssen da auch was machen. Also man sieht ja auch, wie BASF und die großen Unternehmen jetzt einfach auch Probleme bekommen, auch mit steigenden Rohstoffpreisen und so. Hat sicher auch vielfältige Gründe, aber dass irgendwas passieren muss, ist klar, und dass es da Chancen gibt. Und gut, dass du sagst, also wie gesagt, es ist schon ein paar Jahre her, dass ich das studiert habe. Es ist schön zu hören, dass es da so Initiativen gibt. Also ich hoffe, da gibt es auch regen Zuspruch der Studierenden. Ja.
Ich vernetze euch gerne.
Ja, sehr gerne.
Vielen Dank erstmal von meiner Seite aus für deine Offenheit.
Danke auch von mir, auch für die spannenden Einblicke, auch mal so ein bisschen in andere Themenbereiche reingucken. Dafür ist der Podcast auch da und das macht immer Spaß. Und alle Infos zu euch, also zu Safia, der Bundesanstalt für Materialforschung, dem Zukunftsort Adlershof und auch den anderen Zukunftsorten, findet ihr wie immer in den Shownotes und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge.
Sehr schön, hat mich gefreut.
Vielen Dank.
Zukunftsorte Berlin. Der Podcast mit Madeleine Dietrich und Steffen Terberl.